ist schon mal wieder Zeit für ein Frauengespräch mit
Tanja
und Nicole.
Unsere Themen grenzenlos und ungeschminkt.
Komm, lass quatschen.
So Leute, ja, wir fangen an, uns vorzustellen. Diese Podcast-Folge wird es um dich, Nicole, drehen. Ich kenne die zwar jetzt schon echt lang, aber bin mal gespannt, was wir heute über dich erfahren.
Ja, ich fange dann nachher einfach mal an.
Ja, cool.
Genau, hallo zusammen. Heute darf ich ein bisschen über mich erzählen. Meinen Namen kennt ihr ja schon. Und ich weiß echt nur nicht, wo die Reise heute hingeht. Es mag vielleicht auch das ein oder andere Mal emotionaler werden, aber ein Leben verläuft nie linear und ich habe meine Themen schon ganz gut aufgearbeitet, aber vielleicht gibt es das ein oder andere, wo ich dann mal kurz stock, emotional werde, wie auch immer. Und auch das teile ich mit euch ungeschminkt.
Cool.
Grenzenlos.
Mhm.
Grenzenlos und ungeschminkt machen wir heute ein Frauengespräch über mich.
Mhm.
Das nächste Mal über dich.
Ja, jetzt kenne ich dich schon, aber ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig heute, dich auch nochmal anders, tiefer kennenzulernen. Let's go.
Genau, ich habe mir im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, was teile ich, wie teile ich es, einige Stichpunkte zusammengeschrieben und ihr kriegt es jetzt vom Herzen, über die Zunge, über meine Sprache, kriegt ihr es jetzt ungefiltert einfach rüber.
Mhm.
Genau, ich bin Nicole, ich bin 42 Jahre alt, ich bin Mama von drei wundervollen Kindern und alles, was ich jetzt erzähle, sind Mosaiksteinchen, die mich zu der Frau gemacht haben, die ich heute bin, die mich auf meiner 42-jährigen Reise begleitet haben und wie 42 fühle ich mich absolut nicht.
Hm.
Aber ich sehe es an meinen Kindern, die 17, 15 und bald 8 sind, dass ich irgendwo um dieses Alter gealtert bin.
Das ist auch eine witzige Sache mit dem Kiddies, gell, mit dem Altersunterschied. Auch vogelwild, gell, eigentlich.
Ja, also ich bin mit 25 das erste Mal Mama geworden und kann mich noch in die Zeit zurückversetzen und gleichzeitig denke ich, boah, wo sind knapp 18 Jahre hin?
25, ja.
Mhm. Ja. Und um dich ein bisschen abzuholen, was mein Thema ist, was ich auch außerhalb des Podcasts das zu geben habe, ja, erzähle ich einfach mal. Also ich bin am Bodensee groß geworden, auch wenn man das in meiner Sprache, in meiner Stimme nicht oft hört. Ich bin dem Schwäbischen mächtig, nicht so schwäbisch wie andere. Das ist für andere eher das Hochdeutsch-Schwäbisch, aber auch dazu stehe ich. Ich bin Kind von einem Sauschwab und einer Badenzerin, wenn man das so will. Meine Mutter hat schweizerdeutsche Wurzeln, das heißt, ich verstehe die Dialekte rund um Bodensee. Ich verstehe Schwäbische. Ich kann es nur ad hoc nicht sprechen.
Mhm.
Und alles andere wäre dann auch gekünstelt. Darum spreche ich so, wie ich spreche.
Schweizerdeutsch,
ja.
Schweizerdeutsch, ach, das,
ja,
ist lustig, geil, guck.
Doch, also meine Mama spricht hin und wieder noch Schweizerdeutsch.
Mhm.
Verläuft sich dann in das Badische.
Mhm.
Und ja, ich bin Bodenseekind, bin in Markdorf groß geworden. Das war, oder es ist eine badische Stadt. Bin aber in Friedrichshafen zur Schule, bin in Friedrichshafen geboren, das heißt, das ist wieder schwäbisch.
Mm.
Bin in meiner Schulzeit, wenn man so will, Grenzgängerin gewesen.
Da bist du auch in Friedrichshafen in Schule gegangen.
In Markdorf Grund und Real und Abitur habe ich in Friedrichshafen dann gemacht.
Ah, cool.
Ja, also war da auch schon immer Grenzgänger. Ich bin ein bisschen anders groß geworden als andere, da beide meine Eltern eine körperliche Beeinträchtigung haben. Deshalb bin ich sehr früh als Kind selbstständig erzogen worden. Das heißt, ich habe meine Eltern im Haushalt, im Garten und verschiedenen Tätigkeiten unterstützt. Gleichzeitig bin ich sehr...
Was heißt körperlich?
Körperliche Beeinträchtigung heißt, meine Eltern haben beide Polio, Kinderlähmung. Meine Mama ist querschnittsgelähmt, sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl.
Ach, krass.
Mein Papa hat ein gelähmtes Bein und ist in meiner Kindheit und Jugend an Krücken gegangen. Später saß er dann auch im Rollstuhl. Waren aber beide sehr sportlich, haben ein sehr selbstständiges Leben geführt. Die haben sich über den Sport kennengelernt und haben immer weitestgehend ohne fremde Hilfe ihren Lebensalltag bestritten.
Ist diese Krankheit vererbbar oder ist das Gene oder ist das eine Krankheit?
Es ist quasi, wir werden gegen Polio geimpft. Das ist die Schluckimpfung. Okay. Ich damals, als meine Eltern Kind waren, nochmal, gab es eine Hochphase in Deutschland und hat sie beide damals getroffen quasi. Okay. Ja, so bin ich ein bisschen anders groß geworden, indem einfach meine Eltern die körperliche Beeinträchtigung haben. Gleichzeitig war es ein sehr leistungsorientiertes Aufwachsen. Also Leistung, schulische Leistung war sehr hoch angesehen zu Hause, dass ich immer gute Noten habe. Das war auch so der Punkt, wie ich zu Hause sichtbar gewesen bin, indem meine Noten gut waren, dass ich gefühlstechnisch ein breit gefächerter Mensch schon damals war, war etwas schwierig für mich, weil das zu Hause so als Gefühlsduselei abgetan worden ist. Das war für mich schwieriger. Hinzu kam, dass ich aus meiner jetzigen Wahrnehmung, wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke, als Erstgeborene doch lieber einen Sohn hätte geben sollen. Das ist was, was mich ganz lang beschäftigt hat, dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Ich habe sehr lang in meiner Kindheit kurze Haare tragen müssen. Und ja, es gab so einen Moment.
Hätte dein Papa sich einen Sohn?
Ja, traditionell als Erstgeborener hätte es einen Sohn geben sollen.
Also sehr traditionell denkende.
Mein Papa ist sehr traditionell denkend gewesen, hat also, wir würden aus heutiger Sicht sagen, seine Ansprüche gehabt. Und als ich mal in der Metzgerei war im Winter mit Mütze und die Verkäuferin gesagt hat, möchte der Junge noch eine Wurst, ein Wursträtle, das ist bei mir hängen geblieben. Das hat mich geschafft, aber ich konnte darüber zu Hause nicht sprechen. Gleichzeitig ist, während ich herangewachsen bin, sichtbar geworden, dass eins meiner Elternteile auch eine Suchterkrankung hat, unter der ich groß geworden bin, die den Alltag und das Familienleben bestimmt hat. Ich habe auch noch einen Bruder, der war 3 Jahre oder ist 3 Jahre jünger. Er hat...
Bist du älteste Tochter und dann hast du einen jüngeren Bruder gekriegt?
Ja, wir haben verdrehte Verhältnisse und mein Bruder hat es in vielen Momenten aus meiner Wahrnehmung einfacher gehabt. Deshalb habe ich geguckt, dass meine schulischen Leistungen passen. Gefühlsthemen habe ich weitestgehend mit mir selber ausgemacht. Da konnte ich mit niemand drüber sprechen. Ich habe Unterstützung von der Oma gehabt. Die ist allerdings gestorben. Da bin ich in die 6. Klasse gekommen an Leukämie. Es war für mich auch eine schwierige Zeit.
Weil war das Mama von der Mama oder vom Papa?
War Mama von der Mama. Die hat bei uns im Ort gewohnt und dort waren wir die einzigsten Enkel, mein Bruder und ich. Da habe ich viel Zeit verbracht, immer wieder. Bei der anderen Oma, väterlicherseits, mein Papa hat 7 Schwestern. Da war immer ein ganz anderer Trubel mit Cousins und Cousinen. Das war so... Obwohl ich mit Mädchennamen Klein heiß, war die Familie riesig. Da war immer Trubel. Also auch da habe ich ein Großfamilienleben kennengelernt. Aber auch da, man hat nie offen über verschiedene Themen gesprochen. Oft gab es auf der Fahrt zu meinen Großeltern Streit. Und sobald man da war, ging es dann immer, ja, uns geht's gut, wir können uns nicht beklagen. So dieses schwäbische Fassade, dass der Familie immer gut geht und alles super ist. Ja. Das habe ich schon als Kind nicht verknuspern können, weil ich sage, es kann nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und das hat mich geprägt, dass man nicht zu dem steht, was gerade ist. Und ja, ich habe meine Schule gemacht, ich habe meinen Realschuss mit 1,1 abgeschlossen. Damals habe dann die Aussage von zu Hause bekommen, das hätte noch besser sein können. Und habe dann mich fürs technische Abitur entschieden, habe TG absolviert und in der Zeit ging es mir emotional, psychisch, wenn man so will, nicht gut. Ich war komplett an meinen Grenzen.
Wegen Abi fachlich oder
wegen der familiären Situation zu Hause. Die Suchterkrankung hat gewisse Formen eingenommen. Ich habe immer klarer gesehen, hatte damals.
Wie alt warst du denn da circa?
Zwischen 16 und 18.
Okay.
Ich habe gesehen, was das mit dem Menschen macht. Hatte eine komplett andere Vorstellung davon. In meinem Weltbild hat diese Krankheit nur Landstreicher und Penner betroffen. Und mir hat es schwer getan, dass es innerhalb der Familie so ist. Hab mir dann Hilfe gesucht.
Also du dir, für dich, dass du jemand zum Reden hast? Beziehungsweise, gut, die Oma war ja dann nicht mehr.
Oma war nicht mehr da.
Kannst du das auch nicht so richtig reden.
Mit Klassenkameraden hast du das nicht so geredet, wirklich. Ja. Und aus heutiger Sicht betrachtet, doch, ich habe dann eine Klassenkameradin gehabt, der habe ich mich dann geöffnet. Die hat mir dann auch aus ihrem Leben erzählt, was ich bisher nicht wusste. Mhm. Und dass sie auch eine ähnliche Thematik zu Hause hat.
Mhm.
Die war dankbar, dass ich mit ihr drüber geredet habe. So haben wir gesehen, dass das nicht
von außen immer so den Anschein macht, wie es
wieder
da.
Genau. Und ich hab davor oder danach? Nee, ich habe...
Aber so Helfer, so richtig, war schon so Kinder, das sehr, dann der Ältere, das ist halt schon echt hart.
Es ist schwierig und es ist krass herauszufinden, wenn du anfängst, darüber zu sprechen, dann fühlst du dich, als hättest du ein Familiengeheimnis gelüftet, das eigentlich schon von außen betrachtet an seinen Fähnen hing. Also so unter vorgehaltener Hand hat es der ein oder andere im Außen schon mitgekriegt. Wenn du aber in deiner Familienblase lebst, dann siehst du das erstmal nicht. Es wurde viel die Augen zu Hause zugemacht. Und ich verübel es meinen Eltern nicht, weil sie haben das so gelebt, wie sie es gelebt haben. Ich konnte damit nicht leben. Ich habe tatsächlich versucht, mit 18 mir das Leben zu nehmen. Und das war ein krasser Wendepunkt in meinem Leben, weil ich war so entschlossen, das zu tun, damit die Person, die diese Suchterkrankung hat, aufwacht und sieht, was sie hier verbockt. Und während ich gerade den Weg gegangen bin, habe ich gemerkt, ich fabriziere gerade voll die Scheiße. Da helfe ich niemanden, außer dass ich, ich mache was, um jemand, oder ich wollte was tun, um jemand anders aufzuwecken, Zeichen zu setzen und hab dann gemerkt, das ist gerade groß, das ist gerade einfach total bescheuert. Hab dann einen Weg gesucht. Ich war in der Stadt unterwegs, bin in die nächste Apotheke. Natürlich wurde dann zu Hause angerufen. Da war erstmal die Bestürzung groß. Wie überhaupt und hin und her und tralala. Ich bin daraufhin zu einer Psychologin und habe auch eine Art Therapie angefangen. Aber ja, ich habe den Support von zu Hause nicht gehabt. Das wurde unter den Teppich gekehrt. Du darfst gern fragen, was du fragen willst.
Also klar, natürlich so dieses, ich möchte der Person das zeigen. Hast du denn da die das Mittel oder die Tablette dann schon genommen gehabt? Hast du es dann wieder ausgespuckt oder wurdest du dann irgendwie schon narkotisch irgendwo gefunden oder hast dann doch nicht genommen, keine, aber du wolltest?
Ich habe keine Medikamente genommen. Ah, okay. Ich habe mir versucht, die Pulsadern aufzuschlitzen. Und währenddessen habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Also ich habe mich da im Prinzip selber geschützt. Ich habe heute noch eine kleine Narbe, die sieht man aber kaum. Aber
und dann dachte ich,
ja.
Ah, okay.
Genau.
Boah.
Und ich habe es eigentlich, wenn man so will, ich wollte geliebt werden, ich wollte gesehen werden und ich wollte, dass das alles aufhört.
Ja.
Und das war so ein großer Wendepunkt in meinem Leben, dass... ja, ich wollte eigentlich immer nur geliebt werden, so wie ich bin.
Mhm.
Und da war ich halt zu Hause in meiner Herkunftsfamilie, sage ich mal, einfach anders. Die immer emotional eine komplette Bandbreite hatte, die schon immer anders gedacht hat auf eine gewisse Weise. Und ich habe mich da so ein bisschen lang als schwarzes Schaf gefühlt. Habe mein Abi gemacht, sah ich tatsächlich beendet.
Aber da siehst du mal, wie du eigentlich von zwischen stumpfen, weißen Schafen ein emotionaler Regenbogen bist und du fühlst dich als schwarzes Schaf.
Ja.
Weißt du, guck mal, ist es schon die absurde, also das ist ja schon absurd. Zwischen allen hellen Schafen denkt das schwarze Schaf, nur weil das ein bisschen einfach emotionalisch reden möchte.
Das Leben auf einem anderen Ebene gesehen hat.
Und du denkst dann, du bist, weißt du, auch krass.
Ja, aber das war tatsächlich so, dass ich dann wirklich mit 18 zu Hause ausgezogen bin. Ich habe echt so lange gewartet. Mit 18, als ich das Abi in der Tasche hatte, bin ich ausgezogen zu Hause, weil das war für mich
der Startschuss.
Ich muss niemand was erklären, warum ich jetzt zu Hause ausziehe, sondern ich ziehe aus, weil ich ins Studium gehe.
Mhm.
Bin dann das erste Mal hier im Landkreis Biberach gestrandet, habe in Biberach in einer WG gewohnt.
Yeah.
Ja, muss ehrlich zugeben, der Landkreis Biberach, dieses traditionell und weltoffen, was in Biberach am Ortsschild drunter stand, das weltoffen habe ich als Bodenseekind etwas gesucht.
Naja, also Schwabe sind alles andere als weltoffen.
Also ich war vom Bodensee eine andere Herzlichkeit gewohnt und das.
Ja, schaffe.
Ja.
Ja, ich grinse. Nein, wir sind halt fleißige und auch schon nette, liebevolle, aber halt weltoffen, falsches Wort.
Das war, also, ja. Ich habe dann 3 Semester Projektmanagement Bau in Biberach studiert und habe gemerkt, das Studium ist nicht das, was mich erfüllt, was mir gut tut.
Managing und Bau?
Projektmanagement Bau, das heißt, du tust...
Eine Art Architekt oder?
Nee, du bist derjenige, der die Gewerke ausschreibt, das Aufmaß aufnimmt, wenn du quasi...
Neubau bauen willst oder so.
Ja, oder wenn du eine Renovierung hast oder so, der das Aufmaß nimmt und auch die Gewerke praktisch organisiert, das Projekt quasi macht, wer kommt wann, was kostet das Ganze.
Ja, wer geschickt, aber puh.
Ja, also ich habe davor ja ein Praktikum machen müssen im Architekturbüro und in der Zimmerei, das hat mir voll gefallen. Und im Studium, ich war halt von Haus aus nicht Sohn oder Tochter, ich habe mir das alles selber finanziert, das Leben als Student. Habe so Einblick ins Nachtleben gekriegt, das heißt, ich habe die Bar in einer Filmbar gemacht. So hat man das damals genannt. Im Prinzip war das, wenn man so will, ein getarnter Puff. Da bin ich damals echt blind zu dem Job gekommen, in dem Bardame gesucht war.
Cool!
Das war auch so eine Ausflugsreise für sich, die Welt. Da habe ich einiges Zwischenmenschliches über Männer, Frauen, Sexualität, gekaufte Liebe, Intimität auf eine andere Form gelernt. Also es war auch ein spannendes Feld, gerade im schwäbischen Bereich. Da mal so hinter...
Was da hinter den Türen so
abgeht. Was hinter den Türen so abgeht. Ist auch was, wissen nicht sehr viele von mir. Kann ich aber heute dazu stehen. So habe ich mir ein Stück weit meinen Unterhalt finanziert, indem ich dort die Bar gemacht habe. Und aber dann auch gemerkt hat, auf der einen Seite habe ich da gutes Geld verdient, indem ich Getränke ausgeschenkt habe, geguckt habe, dass es mit den Gästen und den Damen passt und so. Und gleichzeitig gemerkt, das ist nicht das, was mir gut tut. Es war eine Welt, die sehr oberflächlich ist, die ist ein Dienstleistungsgewerbe, muss man einfach so sehen. Mhm. Und ja, ist eine Erfahrung, die möchte also ich überhaupt nicht machen. So ein
Emotionali wie du, das ist, ja.
Es hat alles
kaltherzig und Zweck. Also jeder kommt da wegen mal Bedürfnis oder wegen mal Zweck oder halt weiter. Oder,
ja, wir hatten auch unsere Stammgäste, ja, die dann am Abend nett. Drei Bier bei mir an der Theke getrunken haben und sich gefreut haben, dass ich da war. Ja. Also auch das gab's. Also ich habe da schon mein Leuchten damals auf meine Art reingebracht, schön. Dass auch ein paar Damen eifersüchtig waren, auch wenn ich nicht vor der Theke geschafft habe. Mhm. War auch eine Erfahrung wert und habe dann Studium abgebrochen, nachdem ich einen Rehunfall hatte. Bin dann für 4 Monate nach Italien, habe dort in einem Ferienzentrum für Behinderte gearbeitet, das ich seit meiner Kindheit kannte, wo meine Eltern mit uns Urlaub gemacht haben.
Hast dann einfach gefragt, hast gesagt, darf ich kommen, braucht ihr jemand, ich komme.
Ja, genau, habe da Service gearbeitet. Oder an der Bar. Die kannten mich ja, seit ich Kind bin.
Toll.
Und es war für mich, also Italien ist auch, wie soll ich sagen, ich glaube, ich bin im Herzen so ein bisschen Italienerin.
Na, Sommer, Sonne, Meer.
Sommer, Sonne, Meer, Pasta, Dolce Vita, also.
Ja, alles andere als Schwäbisch.
Ja. Diese, wie würden sagen, diese Mentalität, diese Lebensart, die hat mich schon als Kind fasziniert. Mhm. Die habe ich dort 4 Monate gelebt und da war ich auch für Heilung. Mich zu Hause. Mhm. Es war Heilung auch. Mhm. Und ich bin ein Mensch, ich bin am Bodensee groß geworden, ich brauche regelmäßig einen Bodensee. Ich brauche mindestens einmal im Jahr, muss ich am Meer gewesen sein. Meistens Italien.
Ja, Schwäbische Meer, also Bodensee ist
ja nee, das reicht Meer. Manchmal nicht ganz.
Ja,
Und gleichzeitig liebe ich die Berge. Mhm. Also das ist auch was. Ich bin eine Art Allrounderin. Ich mag so viel, ich liebe so viel und ich habe aufgehört, mich da in eine Schublade packen zu lassen.
Ja.
Genau, wer mich sieht oder kennt, ich habe auch einige Tattoos. Wenn ich langärmlich angezogen bin und mich Leute nur langärmlich kennenlernen, das gibt einige, die würden das dann nicht vermuten.
Das stimmt.
Die sind dann ab und zu etwas erschrocken.
Mhm.
Und aber auch da, ich habe mir ein Arschgeweih mit 18 stechen lassen, 2 Tage nach meinem 18. Geburtstag.
Oh.
Weil es war für
da
mich...
Warum? Mit 18, tschüss, ciao.
Ja, nee, das war für mich dieses ich bin anders, ich jetzt muss mich irgendwo von meiner Familie, ich brauche irgendwas, wo ich bin, was mir keiner nehmen kann. Und das war wirklich dann das zu der damaligen Zeit, Tribal, Arschgeweih.
Und dann ging es los. Und dann hat die Tattoosucht packt.
Ja, ist ein bisschen, Tattoosucht.
Was ist ja. Sucht? Ich finde, es gibt immer zwei Arten von Leuten. Entweder die stechen sich ein Tattoo und bereuen es ihr Leben lang und denken sich, das war halt damals nie wieder. Oder es gibt Menschen, die sagen, okay, ich hatte ein Tattoo, okay, mach jetzt den ganzen Arm. Weißt du, also Sucht ist jetzt übertrieben, aber so diese, ja.
Ja, ich habe ja nie geraucht. Alkohol war ja auch immer in meinem Leben sehr, sehr wenig präsent. Oder klar, zu Studentenzeiten mal mehr. Aber ich bin ja jetzt nicht derjenige, der viel trinkt oder so.
Warst du die perfekte Barfrau?
Ja, das
Man
war ich.
Man musste nie Angst haben, dass du den Barinhalt
Nein, das nicht. Also klar habe ich die Studentenmischungen getrunken, die man damals an der FH getrunken hat und so. Aber das war immer was, ich habe... Ja, sehr wenig die Kontrolle in meinem Leben abgegeben, aber Tattoos, ja, die ersten 2 Tattoos, das Treibel am Steißbein und dieser Treibeldrache, das war so der erste Wunsch, das würde ich heute, wenn ich nochmal neu anfangen würde, anders machen, weil ich heute einen anderen Bezug zu Tattoos
habe. Aber ein Tribal 3 habe ich auch.
Ja.
Gut, 10 Jahre lang ist, ja.
Meine Tattoos sind zum größten Teil bunt und sie erzählen einfach Lebensabschnitte von mir und meinem Leben, wo ich das ein oder andere auch für mich festgehalten habe, wie eine Art Tagebuch. Und wo ich einfach, ja, für mich meine Geschichte aufgearbeitet habe.
Schön.
Ja.
Da haben Tattoos bei dir noch Bedeutung. Für mich, ja. Das war sie noch bei viele dabei.
Ja.
Ja.
Ja. Genau.
Also nicht live dabei, aber dabei, wie du es frisch...
Wie sie geworden sind, ja. Und genau, beruflich habe ich meine Achterbahnfahrt gemacht, Studium abgebrochen, Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, aber in einem Jahr. Also und nicht dann in 3 Jahren.
Italien.
Ich war nach dem Studium in Italien. Nach dem Studium, also nach 3 Semestern war ich die 4 Monate in Italien, okay. Dann bin ich zurückgekommen und dann war klar, jetzt brauche ich was auf Papier. Auf welchem Weg kann ich mir eine vollständige Ausbildung ermöglichen? Da ich in meiner Jugend schon immer im Einzelhandel gearbeitet habe, war naheliegend Einzelhandelskauffrau zu wählen. Mhm. Ich habe dann... Habe dann eine Ausbildung gemacht, statt 3 Jahre in knapp ein oder in gut 1 bis 1,5 Jahre habe ich das absolviert.
Du hast auch schon richtig im Kopf, hey. Boah, also du bist schon echt so eine kleine Schlaube, hey.
Und ja. Ja, bin dann als Abteilungsleiterin mit...
Also ihr müsstet wissen, gell, Nicole, die managt hier alles, gell, mit dem Mikro, mit der Technik, die kommt hier mit dem Laptop, die ist hier der Technik von uns.
Ja, das ist das, was ich mit Allrounderin gemeint habe. Ich hab so eine technisch IT-lastige Ader, ich habe eine kreative Ader, mich kann ich aber auch Werkzeug in die Hand drucken oder ich kann Stromkabel, Lampen anschließen und so Zeug. Ich kann Autoreifen wechseln, kann aber auch backen und kochen. Ich kann recht gut organisieren, ich habe so den Plan fürs große Ganze im Überblick.
Klar, und Frauengespräche sind auch noch gut zu führen.
Ja. Ja, also auch da, ich bin, wer sich im Human Design auskennt, also ich habe irgendwann eine ganzheitliche Richtung eingeschlagen für mich. Human Design bin ich manifestierender Generator, also MG, dann die 6-3. 6-3 ist für, ich tue selber Sachen erfahren und kann durch die Erfahrung, die ich mache, anderen Leuten auch was mitgeben. Und ich gehe das so in meinen Lebenszyklen, die Sachen durch und habe dann noch in diesem Left Angle Cross in the Plane, heißt es, glaube ich, irgendwie, was mich noch ausmacht, dass ich wirklich auch immer dieses Ding habe zwischen Verstand, Herz und Seele. Ich bin ein intuitiver Mensch, der aber lang sehr auf der Vernunftsebene gelebt hat, in diesem auch perfektionistischen Modus, da ich noch als Sternzeichen Jungfrau bin, die so in dieser Planbarkeit und in diesem Perfektionismus lebt, den habe ich Stück für Stück ablegen können oder öffnen können für manche Teile in meinem Leben. Darum sage ich immer, ich bin auch ein bodenständiger Freigeist. Bodenständig, wo ich herkomme, was ich erlebt habe, was für Muster mich immer noch auch begleiten. Manche Muster kannst du nicht ganz ablegen, auch wenn du die anguckst und in Heilung gibst. Manchmal treten sie wieder, denkst du hast die Themen durch, dann treten sie dir wieder von der anderen Seite an und du hängst wieder in deinem Muster.
Ja, so ist es halt.
Und dafür sind wir aber auch nur Menschen. Und dann dieser Freigeist, weil ich Interesse habe, so vieles im Leben kennenzulernen, wow. Egal welches Thema es betrifft, was es auf dem ganzheitlichen Weg ist, den ich...
interessiert sei, schön.
Ja, also mein Feld für den Weg, was ich heute mache, also meine Berufung liegt in der Weiblichkeit authentisch leben. Und anfangs habe ich gedacht, das ist so gar nicht mein Thema. Warum biegt dieses Thema so prägnant bei mir ein? Aber kommt.
Weil du dich da selber damit auseinandergesetzt hast.
Ich habe mich aus dem, ich sollte einen Junge geben.
Ja. Habe ich weibliche Energie,
so. Keine weibliche Energie in diesem Leistungsmodus gelebt, wo ich nur über Leistung gesehen worden bin. Bin dann ja mit 18 zusammengebrochen durch den durch das, dass ich nicht mehr leben wollte. Hab dann nochmal, heute würden wir sagen, ein Burnout gehabt mit 21, wo ich nach der Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau auch wieder nicht wusste, wohin soll mein Leben gehen, weil ich habe, was partnerschaftlich das liebe Thema, Thema Liebe, Partnerschaft, Sexualität, war ich auch eher immer ein Stück weit zurückhaltend.
Mhm.
Ich habe wirklich eine erste große Liebe gehabt, die war wirklich schön. Und aber das, was ich mir nachfolgend rausgesucht habe als Partner, das war, wir würden sagen, abenteuerlich.
Mhm.
Weil ich da noch nicht die Frau war, die ich heute bin, habe ich mir Partner rausgesucht, die ja, die mir nicht gut getan haben. Und ich habe zweimal im Leben geheiratet und habe quasi 3 Kinder mit 2 Männern. Die großen sind von meinem Ex-Mann. Und auch da sind damals...
Ja, den hast du dann quasi mit Anfang 20 kennengelernt.
Nee. Wir haben uns im Mai 2006 kennengelernt, mhm. im Dezember 2006 geheiratet
mhm.
und im Januar 2008 ist unsere Tochter zur Welt gekommen. Also da sind wir aus zwei Welten, sind wir aufeinander getroffen.
Und haben denkt, jetzt...
Jetzt.
Machen muss.
Wir waren beide, würden wir sagen, ich habe Inselhopping gemacht, partnerschaftlich. Also ich habe das Festland, also mein Zuhause habe ich ja irgendwann verlassen gehabt mit 18 und dann war ich so eine Suchende,
mhm.
die eigentlich nur geliebt worden. Ich wollte eigentlich nur, dass man mich liebt, so wie ich bin.
Mhm.
Was ich nicht konnte, mich so lieben, wie ich bin.
Das ist ganz schlecht dann.
Aber damals war ich noch nicht so weit, das zu erkennen. Ja. Also habe ich die Liebe in Partnerschaften gesucht, mhm. die im Prinzip zum Scheitern verurteilt waren,
mhm.
wo ich alles gegeben habe und auch teilweise alles mit mir habe machen lassen.
Mhm.
Und der Papa der Großen, wir waren so zwei Inselhopper, zwei Suchende, die dann entschieden haben, wir machen jetzt uns ein neues Festland.
Mhm.
Drum haben wir da mal geschwind den Turbo reingemacht.
Hätte ja auch funktioniert.
Also wir waren 7 Jahre verheiratet. Ja. Man kann jetzt nicht sagen, wir haben das vorschnell aufgegeben, die ganze Sache. Ich bin so erzogen worden, dass ich gedacht habe, mein Lebensziel ist quasi Mann, Kinder, Familie, Haus.
Wurdet mir noch mit Werte, ja, das war halt unsere...
Also das war so das, was ich gedacht habe, was ich im Leben erreichen muss.
Mhm.
Das habe ich mit ihm.
So mit Mitte, Ende 20 hat man dann ein Haus, Kinder.
Ja, und Mann genau. Und Mann. Also mit 25 das erste Mal Mama geworden, mit 27 das zweite Mal. Wir haben in der Zeit zwischendrin noch ein Haus gebaut. Parallel habe ich mir einen Mann rausgesucht, der die gleiche Suchterkrankung hatte, die ich schon zu Hause mitgemacht hatte. Das habe ich auch relativ schnell gecheckt. Bin da aber wieder super in eine Co-Abhängigkeit, habe ich mich hinein manövriert und gedacht, Liebe regelt alles. Der Indikator ist dann irgendwann uns auch wieder auf die Füße gefallen, dass die Suchterkrankung nicht zu tragen war. Und ich mit 29 tatsächlich alles das aufgegeben habe, was mein Lebensziel war. Ich bin aus dem Haus ausgezogen mit 2 Kindern.
Mutig und tapfer.
Und bin gegangen,
ja.
nachdem sich es einfach zugespitzt hatte.
Ja.
Und bin dann tatsächlich hierher gekommen.
Hätte auch einfach eine Dauerschleife wieder werden können.
Also
das ist...
Das war...
Wie wenn es die begleitet hat. Oder, das ist ja krass.
Ich habe versucht, mit ihm offen zu reden. Mhm. Er hat auch gewisse Sachen verstanden und hat dann wieder gesagt, ja, aber so schlimm ist doch alles gar nichts. Und in der Zeit habe ich tatsächlich, also mit Geburt meiner Tochter, ist damals 2008 mein Feld für ein ganzheitliches Bewusstsein aufgegangen, für dieses Leben mit Körper, Geist und Seele. Da habe ich mich ja dann quasi weitergebildet. Ich habe eine Hypnoseausbildung gemacht. Ich habe eine Ausbildung im geistigen Heilen gemacht. Hab mich mit diesem, wer bin ich, woher komme ich, was macht mich aus, habe da tatsächlich auch eine kleine Praxis in unserem Haus gehabt, wo ich erste Klienten auch betreut habe, begleitet habe. Und das war mein Anker neben meinen Kindern. Das war das, was mich erfüllt hat. Und in der Partnerschaft war ich mal wieder an dem Punkt, dass ich als Frau nichts wert bin. Er hat auch offen zugegeben, er wollte zwei Kinder und nie eine Frau, weil wir sind aus zwei Welten geprallt, wo er wir würden sagen, ein schwieriges Frauenbild aufgrund seiner Mutter mitbekommen hatte, dass Frauen Übermütter zu sein haben, aber er ja im Prinzip.
Es gibt auch Männer mit Kinderwunsch, aber die, das denen halt dann auch nicht der Sinn danach ist nach einer Partnerin. Ja, krass, ja.
Ja, er wollte. Er hatte nie die Mutter, die er gebraucht hätte. Deshalb wollte er quasi Kinder haben, aber keine Frau. Und das hat ja auch wieder was mit mir gemacht. Mhm. Mit der Suchterkrankung parallel habe ich entschieden, ich kann und werde so nicht weiterleben. Mhm. Wir sind gegangen. Da bin ich dann hier nach Laubheim quasi gekommen. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo wir uns kurze Zeit später dann kennengelernt haben. Als ich noch in
ja, stimmt. Ja, klar. Allein erziehen mit den zwei kleinen Kiddies. Genau. Ach, krass. Und dann kam ich, Leute. Ja.
Da ist Tanja dann auch mit in mein Leben gekommen. Genau, wo ich mich da dann nach meiner ersten Ehe komplett neu sortiert habe. Und auch da, und das war damals auch nicht ohne, weil er mir den Schritt übel genommen hat, dass ich gegangen bin. Nachdem wir geschieden waren, seither kommen wir echt wirklich gut miteinander aus. Mhm. Also er hat die Suchterkrankung in den Griff gekriegt, hat sein Leben wieder auf die Füße gestellt, lebt heute in Österreich, hat sich entschieden, quasi in Österreich zu leben. Und wir haben ein recht harmonisches Miteinander im Patchwork. Mhm. Also das haben wir für das, dass es damals echt Krieg war, innerlich wie äußerlich, haben wir das super hingekriegt.
Ja, die haben auch ein gutes Verhältnis, die Großen.
Ja, auch die Kleine. Gott, ja, auch die Jüngste Kiddies. Hat ihn als Bonuspapa und schätzt es. Ja. Und ich war dann immer wieder in diesem Zwischenspiel zwischen wer bin ich, habe ich jetzt eine Familie kaputt gemacht? Mhm. Wenn man es genau nimmt, ich war ehrlich zu mir, ich war ehrlich zu der Situation und wir waren auch ehrlich uns gegenüber. Mhm. Das konnten wir auch im Nachgang reflektieren. Wir hätten die Familienkiste hätten wir nie aufrechterhalten können. Und ich habe immer wieder bei mir mein Wert als Frau, mir, wenn man so will, hart erarbeitet, indem ich zugelassen habe, was mich alles bewegt. Dass ich eine wundervolle Frau bin, dass ich meine Themen habe, die habe ich angeguckt. Durch die verschiedenen Weiterbildungen, die ich hatte, habe ich mich ja da auf meine eigene Reise gemacht. Mhm. Ich habe das ja nicht gemacht, um erstmal für jemand anders einen Benefit zu geben, sondern in erster Linie für mich.
Das ist das Wichtigste eigentlich.
Das ist das Wichtigste.
Das unterstützt halt voll viele. Für jemand anderes.
Und da habe ich sehr viel über mich, über meinen Körper, über die Weiblichkeit, aber auch über die Intimität einer Frau, auch das Zusammenspiel mit einem Mann gelernt und sehe da vieles anders. Drum bin ich zu dem, Weg gekommen, dass ich jemand bin, der als Wegbegleiterin, Mentorin, Coach, wie auch immer, hauptsächlich für Frauen da bin, die ihre Weiblichkeit authentisch leben wollen, mit dem, wo sie stehen, beruflich, privat, mit dem, was sie selber ausmacht. Auch jüngere Frauen, also ich bin da auch wieder so, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin nur für Frauen ab 40 oder so da, sondern eigentlich da auch wieder für Frauen.
Egal.
Egal.
Mhm.
Hab auch schon, weil ich ja eine Tochter habe, die 17 ist, habe auch schon für Jugendliche was aufgesetzt und ins Feld gegeben.
Ja.
Und auch da, ich habe eine Gabe, dass ich für den einen oder anderen eine Brücke bauen kann, sich gewisse Themen in seinem Leben einfach mal anzugucken.
Voll.
Ohne das zu bewerten.
Ja, voll.
Ich lasse jeden Menschen so sein, wie er ist,
ja,
weil er ist zu dem Menschen geworden aufgrund seiner Geschichte.
Ja.
Und die Geschichte, ich werde mir nie anmaßen zu sagen, boah, das war jetzt schlimm oder nicht schlimm oder wie auch
schlecht
immer.
Schlecht und gut.
Schlecht.
Mhm.
Ich habe für mich gelernt, was für einen ein Hennenschiss ist oder ein Hennendepperle, ist für einen anderen der Weltuntergang.
Hey, das war heute, habe ich gesagt, ich mache ein Chili con Carne und meine Schwester guckt mir ein Chili? Ein Chili con Carne, das ist gar nicht kompliziert. Und ich so, ja, für dich vielleicht nicht. Ja, Hackfleisch, Braten, Tomatensauce drüber, fertig. Aber hier zweierlei Töpfe mit Anröscher und Tomatenmark und das Ney brennt. Und für mich war das jetzt halt schon eine kleine Herausforderung. Es ist schon gut geworden, aber ja, Chili con Carne.
Also es schmeckt wirklich Hammer.
Ich
hab's probiert.
Aber das ist, ja, für jeden ist halt irgendwas einfach oder halt größer.
Ja, genau. Also das, was ich erkannt habe, ich bin auf meiner Lebensreise in vielen Punkten schon recht reflektiert und kann anderen da auch eine Hilfestellung geben oder auch Mut machen und bestärken, auch in die Schattenthemen reinzugucken, die man eigentlich verstecken möchte. Da weiß ich halt, du kannst es nur bis zu einem gewissen Grad verstecken. Irgendwann bricht es halt raus, der Körper oder die Seele und das Gefühl, die Intuition sucht sich alles seinen Weg zu der Zeit dann. Und
Andreas hat dann mit der Kleinen Sunny-Häubchen drauf gemacht.
Wie meinst du das jetzt?
Und das kam dann so zum Schluss. Das Beste kam dann zum Schluss eigentlich.
Ja, also ich habe dann, einen neuen Partner kennengelernt und das Kinderthema war erledigt.
Eigentlich, ja.
War erledigt. Ich wollte immer zwei Kinder, mehr nicht. Und auf irgendeinem Weg hat dann meine Jüngste noch den Weg zu uns gefunden. Ich dachte, ich hätte Myome, so viel zum Thema, bin zum Frauenarzt und bin quasi irritiert schwanger wieder aus diesem Termin raus.
Mhm.
Und war zu einem Zeitpunkt, wo ich nochmal innerlich, beruflich mit dem, was ich mache, an einem Tiefpunkt gerade war. Da war auch nochmal eine Phase, wo ich nicht im Alignment, nicht in meiner Balance war. Ich sage immer, ich bin innerhalb meiner Balance oder außerhalb. Da war ich wieder schwer außerhalb, aus verschiedenen Themen. Weil so ein Muster, was ich lebe, ist, kann ich auch offen sagen, ich habe eine Engelsgeduld. Ich kann ganz, ganz viel wegatmen und irgendwann platzt es aber raus wie der Super-GAU.
Mhm.
Da sage ich immer, geht die Atombombe los und dann geht es halt komplett ungefiltert raus.
Mhm.
Also das war lange ein Thema und da gab es wieder ein paar Themen, die mich
aufgestaut
an die Grenzen gebracht habe, wo ich auch in Kommunikation nicht weitergekommen bin, indem ich das Gespräch gesucht habe. Wenn du ein Gegenüber hast, der nicht mit dir sprechen möchte, ist es schwierig zu kommunizieren. Und das war dann der Punkt, wo ich dann erfahren habe, dass ich schwanger bin. Und ich wollte eigentlich ja mit meiner kleinen Praxis, mit meinem kleinen Nebengewerbe im Coaching-Bereich gerade losgehen und erfahre, dass ich schwanger bin.
Das weiß ich noch, schöner Babybauch.
Und das war dann auch so ein Moment, fange ich nach 9,5 und 7,5 Jahren nochmal von vorne an.
Mhm.
Also ganz ehrlich, innerlich wusste ich, ich kriege das Kind entweder mit Partner oder ohne Partner. Da hat mein Mutterherz gleich alle Schotten aufgemacht und gesagt, jetzt ist so, jetzt nehmen wir das mit. Und ganz ehrlich, die Kleine hat mich geerdet, die Kleine hat noch in meinem Patchwork und in unserer Familienkonstellation sowas von gefehlt. Die hat nochmal, also ich liebe alle meine drei Kinder, jedes auf ihre Art, und die Kleine hat nochmal gezeigt, warum sie da ist. Und dass sie da ist. Und
die war schon immer begeistert von deinen Kindern. Ich weiß nicht, ich komme zum Haltestelle und die, wo die nur zu zweit waren. Ich so, war ja noch nie so gut entspannte, gut erzogene Kinder erlebt. Ja, ich war schon immer geblättet von deinem Umgehen mit Kindern, mit deinen Kindern. Also.
Ja, aber auch da, das Leben schreibt seine eigenen Geschichten, das Leben passiert. Und ihr habt jetzt vielleicht viel Drama gehört, das ist nur ein Bruchteil von dem, was ich erlebt habe. Und gleichzeitig bin ich immer wieder aufgestanden, weil ich, nachdem ich mit 18 nicht mehr leben wollte, erkannt habe, es ist mein Leben. Es läuft nicht immer scheiße, läuft nicht immer bergauf. Das Leben ist wie ein Herzschlag, es geht hoch, es geht runter. Und ich entscheide, was ich draus mache. Und ja, ich habe heute drei Kinder, ich habe drei wundervolle Kinder und ich bin immer wieder mit allen Höhen und Tiefen bin ich meinen Weg weitergegangen. Drum sitze ich auch heute hier, erzähle euch die Erfahrungen, und es macht mir auch Mut, weil ich habe jetzt wirklich 2 Jahre oder die letzten 2 Jahre waren für mich nochmal eine besondere private Herausforderung, auf die ich dann vielleicht mal noch irgendwann anders eingehe, wenn es um Partnerschaft, Familienleben, Intimität oder so konkreter geht, wo ich mich zurückgezogen habe, wo ich vielleicht auch 2 Jahre jetzt erstmal mit den Kindern in der ganzen Konstellation, in der ich gelebt habe, vielleicht auch gerade überlebt habe. Und habe gespürt, 2025 ist für mich das Jahr, wo ich mein Spielfeld neu aufroll, wo ich mit allem, was ich kann, was ich gelernt habe, was ich zu geben habe, rausgehe. Ja. Gefühlt hätte ich das vor 5 Jahren schon machen können, cool. Weil ich, die mich kennen, die wissen, dass ich seit Jahren mit einem gepackten Rucksack dastehe und einfach nicht losgehe. Das war so ein Thema, das ich für mich nochmal gucken durfte, warum.
Aber dann war es vielleicht an der Zeit. Weißt? Also genau. Klar, man kann ja seine Rucksäckle schon mal packen. Oder so, aber weißt du, das ist ja alles zu seiner Zeit dann. Vielleicht wäre das dann nicht so geworden, wie es wird oder wie es ist.
Ja, da ist mir mein Perfektionismus und der Vergleich auf Social Media wieder reingekrätscht, wo ich gedacht habe, du weißt so viel, du kannst so viel und kriegst es nicht. Mhm. Du kriegst es nicht ins Rollen. Mhm. Und dann bin ich wieder in den Vergleich gegangen und habe gesehen, die macht das so mit Leichtigkeit und hin und her. Und habe mich da dann wieder zurückgezogen, klein gefühlt, gebe ich zu. Deshalb habe ich so zu Social Media so ein bisschen eine Hassliebe, sage ich mal. Weil die einen sagen, ja, muss nur machen, das nur machen. Wie wir vorher gesagt haben, Chili con Carne kochen ist doch ein Witz. Ja. Und du sagst, nee, für mich nicht, weil so und so viel Komponente und das, dieses einfach mal machen war in der Zeit für mich nicht möglich. Klar, ich kann mich hinter Ausreden verstecken, mag auch das ein oder andere Mal sein, dass ich dann eine Netflix-Serie oder vorgezogen habe.
Ja,
dafür bin ich aber jeder, Mensch.
Ja, eben, das ist ja jeder.
Und drum hilft es mir auch, mit Tanja über unseren Podcast Die Frauengespräche da ein Stück vorwärts zu gehen. Darum bin ich dankbar, dass du für mich so ein bisschen die Zündschnur bist, die mich auf der Ebene unterstützt.
Mega.
Weil die Themen Intimität, Weiblichkeit, authentisch leben in der Hinsicht, wo es wirklich auch um den Schoßraum geht. Ich habe das Wort Pussy Healing habe ich so für mich kreiert, weil das Pussy hat ja schon eine Negierung für viele, wobei ich sag, wir haben ja unsere das weibliche
Energie. Auch mal Schimpfwort benutzt worden oder halt schon mal durch den Kakao gezogen worden. Aber
ja, auch weil wir im Deutschen der Schambereich, das was unsere weibliche Energie ausmacht, wird mit dem niedrigsten Gefühl, das wir im Deutschen haben, ist nämlich Scham, ist eins der niedrigsten schwingenden Gefühle, die wir haben, eins der schwersten Gefühle, neben Trauer und so. Das ist das Schlimmste, ja, Schamgefühl. Ja, und aber unser Intimbereich wird Schambereich, Schamlippen, Schambereich wird mit einem Wort behaftet, was eigentlich schon mal
schwer ist. Kommt es von Schämen?
Also, ja,
also Schambereich kommt von Schämen. Ja. Aber.
Drum ist mir auch geschamt. Also.
Ach, krass. Okay.
Und drum kann schon allein das im Deutschen für uns nichts Gutes sein. Drum werden wir auch oft, wenn wir die Tage haben, als unrein bezeichnet oder so. Gibt ja auch so traditionelle Denkweisen.
Ich habe das erst letztens gelernt, dass Schämen, also das Gefühl von Scham, das schlimmste Gefühl sein kann. Also sonst, dann danach kommt dann Angst, klar, Wut und so, aber Scham ist wirklich fast schlimmste
Gefühl. Ist eins der niedriger schwingenden Gefühle. Und jetzt überleg mal, wenn unser Intimitätsbereich ein Wort mit Scham hat, wo wir Frauen auch nie gelernt haben, offen damit umzugehen. Mhm. Wir können ja, und das ist das, wo ich auch wieder eine Brücke bauen will, ich möchte mit anderen Frauen drüber sprechen, diese Tabuthemen aufräumen mit der Pille, unserem Intimitätsbereich, dass wir auch zum Beispiel Selbstbefriedigung bei Frauen ist für viele noch ein Thema, weil da wieder die Scham mit reinkommt. Ja. Frauen wurde gesagt, das darfst du nicht machen. Mhm. Du darfst dich nicht selber erkunden. Wer hat das gesagt? Natürlich kam es irgendwann vom Glauben, von der kirchlichen Richtung, von den Männern.
Ja, aber die Frau musste früher Jungfrau sein und das Häutle noch haben. Was weiß ich, da hat man einen Kontrollgriff gemacht. Hauptsache das Blut ist auf dem Lager. Weißt du, wie krank eigentlich, gell? Der Mann hat schon sein Loris da in schon 5 Bäuerinnen gehabt. Und
ja, das juckt keinen, gell? Ja, auch das andere, wenn ein Mann in jungen Jahren mehrere Frauen gehabt hat, dann ist er der Hengst und als Frau warst du immer die Schlampe. Mhm. Also auch da einfach diese Gewichtung, was uns mitgegeben wird, wir sollen als Frau super toll aussehen, wir sollen immer attraktiv, sexy, wie auch immer sein. Und da ist immer die Frage auch für mich, du möchtest dich als Frau ja wohlfühlen. Wir sind alle, wir haben alle wunderschöne Körper, aber die Medien und das Marketing hat uns gezeigt, dass eine Frau so und so auszusehen hat. Das stimmt, ja. Und deshalb fühlen wir uns mit kleinen Nippeln, großen Nippeln, große Busen, keine Busen. Die Natur hat jede Frau so geformt, wie sie ist. Mhm. Und wir fühlen uns teilweise schlecht, weil wir diesem Ideal, das uns irgendwann vorgegeben worden ist, nicht entsprechen.
Wobei wir haben jetzt ganz viele Ideale, wo wir immer durchgehen. Das ist ja genau. Immer wieder was Neues. Aber es ist auf jeden Fall mal krass. Und jetzt kennt mich schon so lange und ich habe heute sehr, sehr viel über dich erfahren. Und jetzt habe ich noch mehr Ehrfurcht. Und ich finde es noch grandioser, dass du die Person geworden bist, wo du bist.
Danke.
Und nach wie vor macht es mega Spaß. Könnte ich gerade schon emotional, aber es macht so Spaß mit dir, sich über Themen zu unterhalten. Es bringt einfach einen krassen Mehrwert.
Dankeschön.
Also, so Erfahrung und dass du dann trotzdem immer nur so der Mensch bist. Ja, vielleicht das hat die einfach auch geformt, weißt du, wie ein kleiner Kiesel, der halt dieses Flussbett entlang streift, hättest den euren oder andere Kiesel gestreift, hättest jetzt die Form, wo du jetzt hast, so echt, ja.
Ja, wir kommen alle als roher Stein auf die Welt und das Leben macht uns, schleift uns, formt uns und macht uns zu einem Diamant, der funkelt. Das ist, unser Leben ist immer Licht und Schatten, je nachdem, von welchem Blickwinkel du drauf guckst. Und deshalb, Diamonds are the best friends, sagt man ja bei Frauen.
Ja, und das ist so, ja, unsere.
Nee. Ja. Ja, und ich sage einfach, ja, wir sind alle die Diamanten geworden, weil uns das Leben so süß geformt hat. Und darum sage ich immer, mein Leben ist wie ein Mosaikpuzzle. Das hat sich Stück für Stück zusammengesetzt, unvorhergesehen. Mhm. Und das Leben geht auch unvorhergesehen weiter. Und ich weiß, ich habe meinen Lebensmut, den habe ich auf der Reise nie verloren. Und darum weiß ich, also es gibt sehr wenig, was mich im Leben vielleicht noch schocken kann. Mhm. Außer, dass ich meine Kinder, dass die eines Tages vor mir diese Welt verlassen würden, warum auch immer. Das wäre, glaube ich, momentan wirklich das Schlimmste, was ich erleben könnte. Und alles, was kommt, freue ich mich drauf, weil ich entschieden habe, ich habe dieses eine Leben hier.
Bitte Herausforderungen, weil Herausforderungen heißt Wachstum.
Ja, ja, auch weil ich noch was erleben möchte.
Ja. Ja.
Ich lebe und ich erfahre das auf allen Ebenen. Und es ist schon ein Stück, was ich weitergeben möchte.
Schön. Oh ja, machen wir.
Das machen wir.
Cool.
Das heißt, ihr habt jetzt fast eine Stunde von mir auf die Ohren gekriegt. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Ich sage einfach von Herz zu Herz Danke und ich freue mich in der nächsten Folge, wenn wir uns Zeit nehmen und Tanja erzählt, wer sie ist und was sie ausmacht.
Ja, seid gespannt.
Seid gespannt. Und in die Caption oder in die Beschreibung tun wir euch auch rein, wo ihr uns findet, auf Instagram und Social Media.
Genau. Bei und Fragen, Anregungen wisst ihr ja, einfach raushauen. Sind wir immer dankbar über Verbesserungsvorschläge. Ja, wir üben, wir lernen, wir werden Tag für Tag, Folge für Folge besser.
Besser.
Aber bleiben natürlich ungeschminkt.
Grenzenlos und ungeschminkt, ja, wie immer. Unsere Frauengespräche.
Perfekt. Bis Danke. Zum nächsten Mal.
Von Herz zu Herz. Ciao.